ARD.
Die Geschwindigkeit im Erdorbit sind extrem hoch. So in einem typischen niedrigen Erdorbit etwa 27.000 km/h. Da hilft keine Stoßstange mehr, da hilft kein Schutzschild mehr. Ein 1 cm Aluminiumkugel, wenn die einen Satelliten trifft mit dieser Geschwindigkeit, dann ist die Energie, die dabei freigesetzt wird, dieselbe, als würde ich in dem Satelliten eine Handgranate zünden.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wo wir Menschen gehen und stehen, hinterlassen wir Müll. In der eigenen Nachbarschaft, in den Weltmeeren und längst auch im Weltraum. Trümmerteile oder ausgediente Satelliten fliegen da herum und auch der Werkzeugkasten einer Astronautin ging schon mal im All verloren. Das Problem mit dem Weltraumschrott hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Weswegen das Thema in diesen Tagen auch auf der Agenda des Weltraumgipfels der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Sevilla steht. Und Forscher weltweit suchen nach Möglichkeiten, den Müll im All wieder loszuwerden. Darum geht's heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Schön, dass Sie zuhören. Manuel Metz ist Astrophysiker, arbeitet bei der Deutschen Raumfahrtagentur am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ist unter anderem Experte für Space Debris, wie die Wissenschaftler Weltraumschrott nennen. Er ist mir aus Bonn zugeschaltet. Manuel Metz, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Frau Korwis.
Nach fast 70 Jahren Raumfahrt ist das Weltall zwar noch immer luftleer, aber voller Müll. Ein paar Beispiele habe ich ja schon genannt, aber gucken wir mal genauer hin. Was fliegt da alles umher und vor allem, wie viel davon?
Ja, genau. Um unsere Erde ist es ganz schön eng geworden. Wir betreiben jetzt seit 1957 Raumfahrt. Und viele der Gegenstände, die in den Weltraum geschossen wurden, sind dort einfach zurückgeblieben. Also als Weltraummüll bezeichnen wir, als von der technischen Seite her, alle menschengemachten Gegenstände, die keine Funktion mehr erfüllen. Und das sind typischerweise abgeschaltete Satelliten, die einfach ihre Lebensdauer erreicht haben, das Ende ihrer Lebensdauer, oder Raketenoberstufen. Und dazu kommen aber eben auch Fragmente davon. Das heißt, diese Satelliten oder Raketenoberstufen sind teilweise auseinandergebrochen und die ganzen Trümmer schweben jetzt eben auf ihrem Orbit um unsere Erde.
Manche sind ja ganz klein, ungefähr so 1 Zentimeter, manche sogar noch kleiner, aber es gibt auch Stücke so über 10 Zentimeter Größe, Durchmesser. Ne? Und ich habe von 8500 Tonnen Müll im All gelesen. Stimmt das soweit noch?
Ja, in der Zwischenzeit ist tatsächlich mehr dazu gekommen. Ich habe auch meinen kleinen Spickzettel dabei, weil wir fast täglich die Zahlen aktualisieren müssen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass sich schon über 10.000 Tonnen tatsächlich sogar im Erdorbit befinden. Mhm. Und wie Sie gesagt haben, das sind Trümmer verschiedener Größe. Das sind zum einen die großen Satelliten und die Raketenoberstufen, die noch intakt sind, aber eben auch Trümmerteile davon. Und wir gehen davon aus, dass so etwa 36.500 Trümmerteile im Erdorbit sich befinden, die größer als 10 Zentimeter sind. Und wenn wir dann aber auch in die kleineren Trümmer betrachten, die können wir nicht mehr detektieren, nicht mehr verfolgen, deren Bahnen, aber man kann zumindest modellieren, wie viel es davon geben muss. Und dann kommt man so auf Größenordnung von 1 Million Trümmerteile zwischen 1 Zentimeter und 10 Zentimeter Durchmesser und etwa 130 Millionen Trümmerteile, die größer als 1 Millimeter sind. Also da ist eine gewaltige Menge an Kleinteilen auch im Erdorbit unterwegs.
Und wie dicht gestreut ist dieser Müll? Also umgibt er die Erde quasi wie so eine Wolke?
Ja, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen. Also der Weltraummüll verbleibt natürlich da, wo Raumfahrt am meisten betrieben wird. Und da gibt es zwei besonders ausgezeichnete Erdorbitregionen. Das eine ist der sogenannte niedrige Erdorbit und dort vor allen Dingen in den Größenbereichen so um die 800 Kilometer. Das sind wichtige Umlaufbahnen für Erdbeobachtungen, um Aufnahmen von der Erde zu machen, um Wetterdaten zu generieren. Also da finden wir wie so eine Zwiebelschale um die Erde relativ viel Müll. Und dann gibt es noch den geostationären Erdorbit. Das ist in etwa 36.000 Kilometer Entfernung über dem Äquator. Da sind die ganzen Kommunikationssatelliten. Und wenn die abgeschaltet werden, verbleiben die eben auf dieser großen Bahn. Das ist dann mehr wie so ein Torus um die Erde gelegt, wie so ein Gürtel sieht das dann in etwa aus.
Sie haben schon gesagt, Sie müssen die Zahlen eigentlich jeden Tag aktualisieren. Und die Raumfahrtaktivitäten der Menschheit nehmen ja zu. Es gibt einen regelrechten Wettlauf zum Mond. Es werden mittlerweile ganze Flotten von Hunderten von Satelliten gleichzeitig ins All geschickt für unseren Handyempfang, zur Überwachung der Folgen des Klimawandels und für vieles andere mehr. Der Müllberg, potenziert er sich quasi? Also ist auch absehbar, dass er sich in den nächsten Jahren noch potenzieren wird?
Also zum einen haben tatsächlich die Aktivitäten deutlich zugenommen, gerade in den letzten Jahren. Also bis vor 10 Jahren ungefähr, da wurde Raumfahrt hauptsächlich von staatlichen Akteuren, von Raumfahrtagenturen, von militärischen Einrichtungen betrieben. Und das waren Satelliten, die waren in Handmanufaktur quasi hergestellt. Und seit so ungefähr 10 Jahren gibt es einen Trend hin zu kleinen Satelliten, die man kommerziell fast kaufen kann. Ich möchte fast sagen, im Elektronikmarkt kann man sich die einzelnen Bauteile zusammenkaufen. CubeSats wurden von Universitäten eingesetzt und in der Zwischenzeit gibt es auch andere kleine Satelliten, die relativ günstig in den Erdorbit gebracht werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Nutzung der Raumfahrt zunehmen wird. Und eines dieser Nutzungsfelder ist eben die Kommunikation, um Internet weltweit verfügbar zu machen. Starlink von SpaceX ist da aktuell das prominenteste Beispiel. Das sind eben Betreiber, die wirklich Hunderte und Tausende von Satelliten in den Erdorbit bringen. Und das nimmt aktuell Dimensionen an, die wir uns vor 10 Jahren quasi noch gar nicht vorstellen konnten.
Sie sind ja Astrophysiker und Sie haben mir erzählt, dass Sie schon als kleiner Junge so fasziniert vom Weltraum waren, weil der für Sie wie so ein unermessliches Labor für physikalische Prozesse war. Und weil wir Menschen, so haben Sie mir das erzählt, sowas ja niemals nachbilden könnten. Jetzt pfuschen wir aber ja genau in diesem Labor herum. Wie sind wir denn überhaupt auf die Idee gekommen, einfach alles, was wir da hochgeschleppt haben, einfach auch da verschrotten zu lassen? War das so die Grundhaltung, ach, das bisschen Müll in den unendlichen Weiten, das verteilt sich schon?
Ja, ich denke schon, das war so die Grundannahme gerade zu Beginn der Raumfahrt. Und das Problem ist halt, wenn man Satelliten in den Erdorbit bringt, dann kostet es relativ viel Energie, um diesen Satelliten zum Beispiel in die Erdatmosphäre wieder eintreten zu lassen. Also es ist für den Betreiber viel günstiger, den Satelliten einfach zurückzulassen. Er kann ihn länger betreiben, wenn er noch Treibstoff an Bord hat und kann so die maximale Nutzungsdauer des Satelliten eben optimieren. Aber wir haben eben auch festgestellt in den letzten Jahren, das wird zu einem Risiko. Also dieses, ach, da ist genügend Platz, Verhalten, das funktioniert irgendwann halt nicht mehr, weil eben die Gefahr besteht, dass Satelliten untereinander kollidieren oder dass Trümmer Satelliten treffen. Und das könnte dazu führen, und das zeigen auch Modellrechnungen, dass so eine Art Kaskadeneffekt entsteht. Das heißt, Trümmer treffen Satelliten, Trümmer treffen sich untereinander, es entstehen Hunderte, es entstehen Tausende neue Trümmer und das kann zu einem kaskadenartigen, exponentiellen Anwachsen der Trümmerzahl führen.
Der größte Zusammenstoß, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Ne? 2009 war das, wo ein amerikanischer Satellit, der noch aktiv war, mit einem abgeschalteten russischen Satelliten kollidiert ist und dadurch quasi fast 3000, glaube ich, waren es, neue Trümmerteile durch die Gegend katapultiert wurden. Vielleicht müssen wir noch mal kurz darüber sprechen, warum diese Trümmerteilchen auch, die ja wirklich klein sind, vielleicht so groß wie ein Fingernagel zum Teil, warum von denen trotzdem so eine Gefahr ausgeht. Das hat mit der Geschwindigkeit zu tun, ne?
Ja, absolut. Wir müssen uns vorstellen, die Geschwindigkeit im Erdorbit sind eben im Verhältnis zu dem, was wir hier auf der Erde kennen, extrem hoch. So in einem typischen niedrigen Erdorbit, da beträgt die Orbitgeschwindigkeit 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das entspricht etwa 27.000 km/h. Das ist die einfache Orbitgeschwindigkeit. Und dann kommt hinzu, dass die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich Trümmer treffen, das sind nahezu Frontalkollisionen. Wir sprechen also dann von Auftreffgeschwindigkeiten in der Größenordnung 14 Kilometer pro Sekunde. 14 Kilometer pro Sekunde. Und da kann man sich vorstellen, da hilft keine Stoßstange mehr, da hilft kein Schutzschild mehr. Die Energien, die dabei freigesetzt werden, sind eben unglaublich groß. Man kann sich das vorstellen, wenn ein Zentimeter Aluminiumkugel, wenn die einen Satelliten trifft mit dieser Geschwindigkeit, dann ist die Energie, die dabei freigesetzt wird, dieselbe, als würde ich in dem Satelliten eine Handgranate zünden.
Ja, da versteht man auch, warum die internationale Raumstation ISS regelmäßig Ausweichmanöver fahren muss, wegen Weltraummüllobjekten. Also gegen ganz kleine ist sie gewappnet, aber bei größeren Stücken muss sie dann doch ausweichen. Wie gut und genau kann man denn herumfliegenden Weltraummüll überhaupt lokalisieren und eine Warnung aussprechen? Achtung, fahrt mal eine Kurve.
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also die größeren Objekte, die sich gerade auf einer Erdumlaufbahn im niedrigen Erdorbit befinden, deren Bahnen kann man vermessen und die kennen wir auch. Das sind die Objekte so typischerweise ab 10 cm Größe. Die umfangreichsten Daten haben da die Amerikaner, die stellen sie auch weltweit zur Verfügung. Aber auch in Europa haben wir Sensorik, um solche Trümmerteile zu erfassen. Wir haben gerade von der DLR Raumfahrtagentur ein experimentelles Weltraumüberwachungsradar, das heißt GESTRA, entwickeln lassen, das genau solche Messdaten eben liefern soll. Aber damit sehen wir eben nur die großen Objekte. Die kleineren Objekte können wir nicht verfolgen. Also alles, was deutlich kleiner ist als 10 cm, das können wir eben nicht verfolgen. Also das stellt immer so eine latente Gefahr dar, dass dann doch mal so ein kleines Trümmerteil die Raumstation oder einen Satelliten treffen kann. Und wir können das nicht vorhersagen. Dafür gibt es dann keine Möglichkeit, da irgendeine Maßnahme zu treffen, um auszuweichen.
Wächst denn eigentlich auch mit dem zunehmenden Maß an Weltraummüll auch das Risiko, dass der, vor allem sicherlich die größeren Teile, auch für uns Menschen hier auf der Erde gefährlich werden können?
Es ist tatsächlich so, dass Weltraumschrottteile in die Erdatmosphäre wieder eintreten. Und wenn das eben unkontrolliert passiert, dann kann man nicht bestimmen, wo das Objekt herunterkommt. Für größere Objekte kann es tatsächlich sein, dass bestimmte Bauteile, die besonders hitzebeständig sind, dass die Erdoberfläche wieder erreichen. Also das wären zum Beispiel für große Raketenoberstufen typischerweise bestimmte Tanks, die aus Titan gefertigt sind. Das können Reaktionsräder sein von Satelliten. Also es gibt so bestimmte Bauteile, die können den Wiedereintritt tatsächlich überstehen. Das Risiko allerdings, dass auf der Erde irgendetwas passiert, ist extrem klein. Es ist nicht null, aber es ist doch sehr, sehr klein.
Aber es wächst?
Es wächst natürlich an, klar. Vor allen Dingen, wenn mehr größere Objekte in die Erdumlaufbahn wieder eintreten. Bei kleineren Satelliten, da kann man davon ausgehen, dass die weitestgehend verglühen. Das heißt, da besteht zumindest wenig Gefahr oder kaum eine Gefahr, dass was am Erdboden ankommt und jemanden verletzen könnte oder tödlich verletzen könnte zum Beispiel. Allerdings besteht dadurch natürlich auch ein Materialeintrag in die Erdatmosphäre. Und das hat man bisher noch gar nicht so richtig verstanden, was denn da passiert, wenn da Satelliten in der hohen Atmosphäre in 80 Kilometer Höhe zum Beispiel verglühen. Was mit den Rückständen passiert, das ist noch gar nicht so richtig wissenschaftlich erforscht worden.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, heute mit dem Astrophysiker Manuel Metz. Er ist Experte für Weltraummüll beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Verglühen, das Stichwort fiel jetzt schon häufiger. Diese niedrigen Erdumlaufbahnen reinigen sich quasi selbst, indem pro Jahr, ich glaube, um die 150 Tonnen Weltraummüll eben in die Erdatmosphäre eintreten und dort verglühen. Der meiste Müll, darüber haben wir gesprochen, fällt aber zwischen 800 und 900 Kilometern Höhe an. Wie lange hält der sich denn im All?
Genau, also aus den niedrigen Erdumlaufbahnen, da besteht ein natürlicher Reinigungseffekt. Die Erdatmosphäre ist relativ weit ausgedünnt, aber auch sehr dünn in diesen Höhen. Und man kann so größenordnungsmäßig sagen, dass wenn ein Satellit sich auf einer Erdumlaufbahn von ungefähr 600 Kilometern Höhe befindet, dann ist seine Restlebensdauer, bis er dann abgesunken ist und in die Erdatmosphäre verglüht, ungefähr 25 Jahre. Das ist so eine Größenordnung. Bei der Internationalen Raumstation, die ist bei 400 Kilometern, also deutlich niedriger. Wenn da ein Teil freigesetzt wird, das überlebt nur ungefähr ein Jahr.
Der berühmte Werkzeugkasten, der da schon mal verloren gegangen ist.
Ganz genau. Nach etwas weniger als einem Jahr war diese Werkzeugtasche verglüht. Und wenn wir dann aber eben in die höheren Bereiche gehen, also bei 800 Kilometern, dann sprechen wir eher von typischen Lebensdauern von 150 bis 200 Jahren. Also so lange braucht dann ein Satellit einfach, um aus 800 Kilometern Höhe langsam sich der Erde zu nähern, um dann unkontrolliert in die Erdatmosphäre einzutreten und zu verglühen.
Jetzt soll ja aufgeräumt werden im All, ursprünglich 2025, jetzt sieht es aber eher nach 2026 aus. Da will die Europäische Raumfahrtagentur ESA die Mission Clear Space One starten und die größten Trümmerteile von den Umlaufbahnen, die am meisten befahren werden, beseitigen. Wie soll das denn passieren? Mit welcher Technik?
Genau, also diese Clear Space One Mission ist erstmal eine Technologiedemonstration. Das ist was komplett Neues. Das hat bisher noch niemand gemacht, ein Stück Weltraumschrott aus dem Erdorbit zu entfernen. Damit sich das auch wirklich lohnt, ist das Ziel eigentlich, dass man große Objekte aus dem Erdorbit entfernt. Also man will die großen Trümmerteile, die quasi die Zielscheibe darstellen, und wenn sie fragmentieren, wenn sie zerstört würden, würden die ja tausende Trümmer erzeugen. Die will man entfernen. Und das soll mit dieser Mission demonstriert werden. Also man will zeigen, die Technik funktioniert. Und das muss man sich vorstellen, da wird ein Satellit entwickelt, der hat vier robotische Arme und die sollen wie so eine Art Krake, wie so eine Tentakel, sollen die also um das Zielobjekt, das ist in dem Falle ein Raketenoberstufenteil, das sollen die quasi umfassen, einschließen und dann fixieren, damit man dann dieses Objekt eben auf eine niedrigere Erdumlaufbahn bringen kann.
dann wieder Prinzip soll in die Erdatmosphäre und dort verglühen, ne?
Genau, also Ziel ist es dann, das in die Erdatmosphäre wieder zurückzuführen. Und wenn das eben ein kleineres Objekt ist, dann kann man das auch unkontrolliert wieder eintreten lassen. Bei größeren Objekten müsste man dann überlegen, ob das noch zu rechtfertigen ist, das unkontrolliert wieder eintreten zu lassen.
Jetzt klingt das ja eigentlich ganz einfach, sage ich jetzt mal so lapidar als Laie. So ein Roboter, der greift eben dieses Teil und zieht es aus dem Verkehr. Ist natürlich aber nicht so trivial. Wo liegen denn da die Schwierigkeiten?
Genau, also zuerst mal muss man überhaupt auf den richtigen Erdorbit kommen. Das heißt, man muss in der richtigen Orientierung quasi dem Trümmerteil hinterherfliegen. Das heißt, man muss erstmal eine Startmöglichkeit haben, eine Rakete, die einen eben auf einen günstigen Orbit bringt. Und dann muss dieses robotische Fahrzeug, dieser Satellit, sich langsam dem Zielsatelliten, dem Zielobjekt nähern.
Und das hält ja auch nicht ruhig, ne? Das trudelt da so vor sich hin.
Hält nicht ruhig. Das fliegt erstmal mit dieser hohen Geschwindigkeit, mit den 27.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Und wir nähern uns quasi von hinten ganz langsam oder von vorne ganz langsam diesem Objekt. Und das trudelt, genau. Und die Schwierigkeit dabei ist auch, diese Trudelbewegung zu erfassen. Denn im Erdorbit haben wir eben keine Atmosphäre. Wir haben keine diffuse Beleuchtung von den Objekten. Hier auf der Erde können wir Objekte sehr gut erkennen. Im Erdorbit sind das ganz harte Schatten. Also da gibt es nur Licht an und Licht aus. Da gibt es nur beleuchtet oder im Schatten und dann sieht man das nicht mehr. Also auch das Objekt zu erfassen, überhaupt zu detektieren robotisch, ist eben sehr, sehr schwierig. Und dann muss man sich diesem Objekt eben langsam nähern und irgendwann in diese Phase übergehen, wo man dann nur noch relativ, also quasi auf Sicht sozusagen navigiert. Und das muss dann auch sogar teilautomatisiert funktionieren, weil das einfach kein menschlicher Betreiber am Boden mehr steuern kann. Sondern da muss man Verfahren entwickeln, dass der Satellit, dieser Servicer-Satellit, sich dann zumindest teilautonom auch bewegt, um das Objekt dann anzufliegen.
Und der muss ja dann auch wieder raus, also der Satellit.
Genau, der muss dann auch irgendwann wieder rausgenommen werden, genau.
Das ist ja quasi ein Ansatz, auf den man setzt. Ich habe auch gelesen, es gibt andere Ansätze, die auf so eine Art Fischernetz setzen, die dann die Satelliten, die Ausrangierten einfangen sollen oder Harpunen. Also was ist denn vielleicht das zweite Verfahren, was da noch am aussichtsreichsten sein könnte, um den Müll wegzubekommen aus dem All?
Ja, es gibt verschiedene technologische Ansätze. Also das eine ist eben dieses Umgreifen wie so eine Tentakel. Es gibt auch Konzepte, einen einfachen robotischen Arm mit einem Greifmechanismus zu benutzen. Also das wären alles Konzepte, wo man ein Objekt fest fixiert und quasi an sich dran drückt. Kann man sich so vorstellen, wie man nimmt einen Wasserkasten und trägt den vor sich am Bauch feste. Oder es gibt eben Konzepte, Weltraumschrott abzuschleppen. Und da kommen dann diese Harpunen oder diese Art Fischernetze ins Spiel, wo man also eine lose Verbindung mit einer Art Abschleppseil herstellen würde. Und das hängt immer von dem Objekt ab, was man anfliegt. Wenn ich mir einen Satelliten vorstelle, der zum Beispiel sehr, sehr große Solarsegel hat, die weit nach außen reichen, dann ist vielleicht so ein Fischernetz jetzt nicht gerade besonders gut geeignet, weil das müsste diese ganzen Solarsegel mit umfassen. So ein Fischernetz zum Beispiel ist dann eher geeignet vielleicht für ein kompaktes Objekt, um sowas einzufangen. Also da muss man immer wirklich dann in Zukunft, wenn das mal in Serie quasi gemacht werden soll, musste man immer genau gucken, was fliege ich an, wie sieht der Satellit aus und was für eine Technologie kann ich dann benutzen, um das Objekt einzufangen.
Stichwort in Serie gehen. Bei den Mengen an jetzt schon vorhandenem und dann noch zu erwartendem Müll müsste man ja eigentlich flächendeckend aufräumen da oben. Ist das denn realistisch im Sinne von finanzierbar? Also Clear Space One, dafür nimmt die ESA 100 Millionen Euro in die Hand. Deutschland macht mit 12 Millionen Euro mit. Ist das denkbar, flächendeckend?
Ja, also diese Technologiedemonstration ist jetzt ja quasi ein One-Off. Also man will erstmal zeigen, die Technologie funktioniert. Es gibt Parallelentwicklungen, dass man zumindest an Satelliten, die jetzt gestartet werden, dass man da drüber nachdenkt und das teilweise auch schon macht, dass man dort so eine Art Griff anbringt. Also eine Haltemöglichkeit, wo ein robotischer Arm ein Satellit andocken kann. Das haben die alten Satelliten eben nicht. Mhm. Also das ist dann zum Beispiel einfach eine Vorsorge, die jetzt schon getroffen wird, um in Zukunft, wenn das Entsorgen des Satelliten nicht funktioniert, so wie man das eigentlich gerne machen würde, wenn das nicht funktioniert, dass man dann diesen Satelliten eben mit einem robotischen System anfliegen kann, greifen kann, dann habe ich auch nicht mehr das Problem, muss ich eine Harpune oder ein Netz nehmen, sondern ich habe einfach einen Griff, wo ich dran kann, um den dann zu entsorgen. Und wenn sich das mal etabliert, hätte in Zukunft, wenn das funktioniert, dann ist vielleicht die einzelne Mission auch gar nicht mehr so teuer. Klar kostet es vielleicht 100 Millionen, den Satelliten zu bauen und in den Orbit zu bringen, aber der könnte dann zum Beispiel mehrere Satelliten nacheinander anfliegen, um dort eine Entsorgung oder zum Beispiel in Zukunft auch Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchzuführen. Das ist durchaus denkbar.
Nichtsdestotrotz klingt es für mich vielleicht noch sinnvoller für die Zukunft, den Müll gleich von vornherein zu vermeiden. Und die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die hat ja angekündigt, auch ab 2030 selbst keine Rückstände mehr im All zurücklassen zu wollen. Also Raketenteile und Satelliten gezielt wieder zurückzuführen, damit die dann in der Atmosphäre verglühen. Ist das eigentlich der Ansatz der Zukunft, Müll gar nicht erst im Raum zu hinterlassen?
Auf jeden Fall. Das ist nicht anders wie hier auf der Erde auch. Es ist immer günstiger, den Weltraummüll direkt zu entsorgen, als später hinterherfliegen zu müssen. Es gibt tatsächlich schon seit einigen Jahren, seit 2001, auch internationale Richtlinien dazu. Diese Richtlinien sehen zum Beispiel vor, dass Satelliten aus dem niedrigen Erdorbit innerhalb von 25 Jahren entfernt werden sollen. Zum Beispiel durch diesen natürlichen Effekt und den unkontrollierten Wiedereintritt. Aber wir haben eben auch jetzt in den letzten Jahren gerade mit der Zunahme der Raumfahrtaktivitäten festgestellt, dass die Richtlinien, die damals vereinbart wurden, 2001, dass die vielleicht nicht ausreichend sein werden. Also dass die Richtlinien verschärft werden müssen. Und genau diesen Ansatz hat die ESA jetzt eben verfolgt und zumindest in Anspruch für die eigenen Missionen, also die von ESA finanzierten und umgesetzten Missionen, da noch strengere Richtlinien umzusetzen, um eben voranzugehen und zu zeigen, dass es möglich ist, noch besser Weltraummüll zu vermeiden.
Sie haben das gerade, glaube ich, etwas diplomatisch formuliert. Also es gibt dafür eigentlich schon schriftliche Grundlagen, aber es scheinen sich nicht alle dran zu halten.
Ja, das ist leider so. Es gibt diese Richtlinien international. Es gibt ein Gremium, das nennt sich Interagency Space Debris Coordination Committee. Ein sehr sperriger Name. Ja, sehr sperrig. Und die haben diese Richtlinien erarbeitet. Das sind 13 Raumfahrtagenturen weltweit. Und diese Richtlinien haben ihren Weg zu den Vereinten Nationen gefunden. Dort ist das dann ein bisschen mehr politisch formuliert und nicht so technisch. Aber auch da sind es eben nur Richtlinien. Kein Gesetz. Es ist nicht ratifiziert. Viele Staaten erkennen die zwar an und sagen immer, dass es wichtig ist. Aber es gibt eben auch viele Betreiber, die es dann am Ende vielleicht doch nicht so ganz genau nehmen, die ihren Satelliten dann vielleicht doch nicht nach diesen Richtlinien entsorgen. Und so muss man feststellen, dass die Rate der korrekt entsorgten Satelliten, will ich mal sagen, die Anzahl, das wird schon besser, aber es ist noch nicht da, wo wir sein müssten. Also wir müssten so in die Größenordnung von deutlich über 90% der Satelliten kommen, dass die sich ordentlich entsorgen. Und da sind wir eben leider aktuell noch nicht angekommen.
Also es braucht quasi einen ganz verbindlichen, ich nenne es jetzt einfach mal WG-Putzplan für den Gemeinschaftsraum Weltall, verbunden mit Sanktionen, wenn man sich nicht dran hält. Wie nehmen Sie denn die Bereitschaft der Staaten weltweit, aber eben auch der privaten Akteure, die da ja immer stärker mitmischen, auch im All, wie nehmen Sie die Bereitschaft wahr, Müll zu vermeiden, Müll zu beseitigen und dafür eben auch Geld in die Hand zu nehmen?
Ja, also diese Richtlinien, das wird schon immer wieder auch anerkannt und auch bei den Sitzungen der Vereinten Nationen auch als wichtig erachtet. Aber wie gesagt, das trifft nicht so unbedingt die Realität, die wir im Erdorbit sehen. Dabei sind es noch nicht mal unbedingt diese großen Konstellationsbetreiber, die sich nicht daran halten. Gerade die haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, den Erdorbit freizuhalten. Denn sie bringen zwar sehr, sehr viele Satelliten in den Erdorbit, aber gleichzeitig ist das ja ihre wichtige Ressource. Sie wollen ja den Erdorbit, den sie nutzen, diese Erdorbitbereiche erhalten. Von daher wird das durchaus international sowohl von den Staaten als auch von der Industrie als wichtig anerkannt und auch immer wieder als wichtig geäußert. Aber wir sind jetzt quasi so an so einem Scheideweg. Also es muss sich jetzt wirklich in den nächsten Jahren zeigen, wie ernsthaft die einzelnen Akteure das auch wirklich nehmen, auch wenn es mal vielleicht hart auf hart kommt. Und die Entsorgung vielleicht einem kommerziellen Interesse zum Beispiel gegenüberstehen. Das wird sich zeigen müssen, wie das dann ausgeht.
Und was würde passieren, wenn man an dem Scheideweg den Weg einschlägt, der keine verbindliche Weltordnung, kein Gesetz dazu vorsieht? Was würde das bedeuten für den Weltraum?
Naja, es könnte eben bedeuten, also die Gefahr eben jetzt rein von der Technik her oder vom Fachlichen her, wäre eben, dass bestimmte Orbitregionen tatsächlich aber in Anführungszeichen zugemüllt sind. Also dort ist dann so viel Weltraummüll und es kommt zu diesem Kaskadeneffekt, den ich vorher erwähnt hatte, dass bestimmte Orbitregionen eben mit vernünftigen Mitteln zumindest kaum noch zu gebrauchen wären.
Manuel Metz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Zu Gast war der Astrophysiker Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.